Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Und ja, bei der Vorbereitung dieser Predigt, genau, war für mich sehr, sehr persönlich sehr herausfordernd, sehr spannende Fragen, die so auf mich zukamen. Und jetzt fragt euch vielleicht, hey, das ist jetzt gerade mitten in der Themenreihe, ja, die Waffenrüstung Gottes aus Epheser. Keine Angst, es kommt noch was aus dem Epheserbrief. Und ich finde gerade dieser Epheserbrief oder diese verschiedenen Dinge, die wir da anschauen, von der Rüstung, gerade das ist ein gutes Tool, wenn wir genau uns mit dem Thema Leid beschäftigen. Ich bin fassungslos. Ich stehe wie neben mir. Ich kann nicht richtig fassen, dass das jetzt gerade echt passiert ist. Ich habe gedacht, wenn ich in so einer Situation bin, dann fange ich an zu weinen. Aber ich bin so richtig nüchtern, so richtig komisch, als würde ich neben mir stehen. Ja, es war schon vor ein paar Jahren, da war ich noch Student, wir waren in Liebenzell und wir wollten Schlitten fahren oder besser gesagt so Traktorreifen, kleinere, mit ein bisschen Luft aufpumpen und dann den schönen verschneiten Hang runter. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? Schon wieder so lange her, dass es hier mal Schnee gab. Auf alle Fälle hatten wir das letztes Jahr auch schon gemacht und da war es auch eine richtig coole Zeit, dann hat es genau richtig Bock gemacht und wir fahren dann hin mit so ein paar Studienkollegen an den gleichen Hang und ich bin einer der Ersten, fahre runter und das eigentlich macht richtig Spaß, ein bisschen rutschiger als letztes Jahr und letztes Jahr gab es auch schon diesen Holzstoß ganz am Ende der Piste, also es war so ein kleiner Hang halt, so bei einer Ortsausfahrt, also kein offizieller Hang halt, aber auf alle Fälle geht es gut schnell runter und dann kommt der Holzstoß doch näher als gedacht und ich muss mich mit meinem Fuß doch kräftiger abstoßen als gedacht. Und das war schon, muss mich schon ordentlich abstoßen. Und dann kommt gleich die nächste Gruppe runtergefahren. Und zwar meine Frau mit ihrer Freundin. Und anders wie bei uns dreht sich der Reifen kurz vor dem Holzstoß so, dass sie mit dem Hinterkopf volle Kanne dagegen knallen. Und wir laufen dann hin oder jetzt aus so einem Rückblick stehe ich so da, vielleicht so 5 Meter davon entfernt und gucke nur so zu und raff's einfach überhaupt gar nicht, was da gerade passiert. Und ja, meine Frau, also Tabi ist dann gleich ohnmächtig geworden. Dann habe ich gedacht, okay, ja, ist ja sowieso einen niedrigen Blutdruck. Gut, so ein Schlag auf den Kopf. Also sie schlägt sich manchmal an der Kante an oder so. Dann muss sie sich hinlegen und ruhig machen. Aber es geht dann doch relativ schnell, dass man merkt, das ist dann doch nicht... ist dann doch was Ernsteres, genau, der Rettungswagen kommt dann, der Notarzt und dann kommt noch ein Hubschrauber mit Verdacht auf Hirnblutung, wird sie dann ins künstliche Koma gelegt, dass der Körper runterfährt, dass quasi diese Blutung im Kopf eben nicht noch mehr Schaden anrichtet und dann fliegt sie eben mit dem Hubschrauber weg und ich stehe dann so da und raff die ganze Zeit echt nicht, was hier eigentlich passiert. Dann fahre ich mit einem Freund, mit dem Dani, fahre ich dann zurück nach Liebenzell in unsere Wohnung und dann packe ich das ganze Zeug so zusammen, das Krankenhauszeug, mein eigenes Zeug und auch dann von Tabi. Und dann erst raff ich so ein bisschen, was eigentlich gerade so passiert ist. Ja, ob Tabi dann überhaupt es überlebt, ob sie wieder so zurückkommt, wie ich sie kenne. Und da komme ich so richtig im Leid an oder da checke ich erst, was gerade so passiert, was so schnell, schnell, schnell und mein Kopf kommt gar nicht so hinterher. Und dann fahre ich ins Krankenhaus nach Karlsruhe und dann läuft man da ewig lang rum und dann wird man dann auf die Intensivstation dann reingebeten und dann sieht man seine Frau dann so in einem künstlichen Koma liegen und man weiß einfach nicht, was kommen wird. Und ich die ganze Zeit zu Gott, bitte Gott, schenkt doch, dass sie überlebt, dass sie keine Schäden davonträgt, aber mir war es so wichtig, dass sie einfach überlebt. Und Gott sei Dank hat sie es überlebt, Gott sei Dank hat sie keine Folgeschäden, auch ihre Freundin nicht. Aber Genau diese Phase, die da so eingeläutet wurde mit diesem Schlag gegen diesen Holzstoß, das ging echt noch richtig lang und war echt eine richtig harte und herausfordernde Zeit. Ich bin auch irgendwie dankbar, dass mich das jetzt nicht die ganze Zeit so rumträgt, vielleicht unterbewusst schon, so in manchen Dingen. Aber ich war dann auch so ich habe auch einen Teenkreis in Hirsau gemacht und dann habe ich auch immer gedacht, haben wir mit den Teens ein Spiel gespielt und nicht die ganze Zeit, hoffentlich fliegt da jetzt keiner mit dem Kopf gegen die Heizung. Oder also das war halt so voll in meinem Kopf drin. Und insgesamt ging es dann auch 3 Monate, diese Phase. Kam mir jetzt im Rückblick gar nicht so lange vor, aber wenn man in so einer Phase drin ist, ist dann echt hart, bis man dann wieder, bis das Leben wieder so weitergeht. Ja, und das ist das Thema, um das es heute geht. Wachstum durch Leid. Und genau das als Frage formuliert, Wachstum durch Leid. Kann ich geistlich wachsen durch Leid? Und das Leid gehört leider zu unserem Leben dazu, ist leider alltäglicher, als wir das uns wünschen. Wenn wir gerade kein Leid erleben, dürfen wir echt dankbar sein. Doch es kommt häufiger, als wir das oft planen. Hier mal so ein paar Beispiele, was so Leid sein kann. Das Leid so ganz weit weg, irgendwo in der Welt, im Fernsehen. Das macht jetzt mit mir nicht so viel. Aber wenn ich so von Unbekannten mitbekomme, jetzt in der Feuerwehr bekommt man noch mal mehr mit. Da kriegt man mit, da war irgendein Handwerker, hat irgendwas rumgeschraubt an der Lampe hier in Ditzingen. Und dann fliegt er einfach aus dem Nichts tot von der Leiter runter. Und dann macht man sich, und dann ist irgendwie Familie dahinter und irgendwelche Kinder und alles Mögliche. Das macht dann schon mehr mit einem, weil es irgendwie ein bisschen näher noch dran ist. Und dann klar Nahestehende. Und dann natürlich, wenn es einen auch selber betrifft. Und es sind dann Kriege, für denen wir Gott sei Dank bewahrt sind, hier in Deutschland. Aber Unfälle, der Tod, Krankheiten oder einfach schwere Zeiten, die einfach anstrengend sind, die sehr herausfordernd sind. Arbeitslosigkeit, Depressionen. Das muss nicht immer dieser schlimme Verkehrsunfall oder sowas sein. Einfach, wo ich selber einfach gerade eine schwere Zeit durchmache. Das ist alles Leid. Und der Paulus, der fasst es eigentlich ganz gut im Römerbrief zusammen, Römer 8, da schreibt er, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerzen, wie in Geburtswehen bis heute. Jetzt kann man natürlich denken, woher weiß jetzt der Paulus, wie sich Geburtswehen anfühlen? Also, der hat ja noch nie ein Kind gekriegt, der Gute. Man weiß jetzt auch nicht, dass er verheiratet war, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht. Und in der damaligen Zeit waren wir jetzt auch nicht so häufig als Mann, glaube ich, bei einer Geburt dabei. Aber ich glaube, so viel muss er mitbekommen haben, dass seine Geburt schon ziemlich heftig ist. Also ich habe ja selber 2 kleine Kinder und ich war auch bei beiden Geburten dabei. So eine Geburt ist schon ganz schön heftig für eine Frau. Und für einen Mann ist es auch heftig. Aber ich glaube, für die Frau ist es doch viel heftiger. Noch ein Tipp an alle Männer. Vor den Ehering ausziehen, weil sonst ist die Hand vielleicht ein bisschen zerquetscht. Der Paulus bringt es gut mit diesem Vers auf den Punkt, dass wir das Leid zu unserem Leben dazugehört. Ich habe erst letztens einen Podcast gehört und Christen haben einen Atheisten eingeladen und haben ein bisschen mit dem so gequatscht. Und dann sind sie auch aufs Thema Leid auch gekommen und der Gast, der Atheist, der hatte sein Schwiegervater ist gestorben, auch ganz kompliziert, ganz tragisch irgendwie. Und dann haben sie ihn gefragt, was ist denn deine Antwort auf das Thema Leid? Und der hat dann gesagt, shit happens, Pech gehabt, einfach richtig dummer Zufall, was hier passiert ist. Aber wie gehen wir als Christen denn damit um, wenn wir Leid erleben, wenn wir schwere Zeiten erleben? Und ich finde, dieser Satz, der fasst es ziemlich gut zusammen. Das Grab ist der Ernstfall des Glaubens. Das Grab ist der Ernstfall des Glaubens. Glaube ich dann noch wirklich, dass Jesus auferstanden ist und dass ich auch auferstehen werde? Glaube ich wirklich, dass Jesus noch wirklich da ist und er mir die Hand hält? Gehört mein Leben wirklich ihm? Und darf er über mich verfügen? Darf er mir etwas zumuten, das mir gar nicht gefällt? Und bin ich bereit, ihm auch dann noch zu folgen? Ja, wenn ich im Leid bin, dann ist mein Glaube ganz schön am Rütteln. Mein Gottesbild wird ordentlich durchgerüttelt. Das, was ich glaube, dann ist es eben nicht nur, ich gehe dann am Sonntag in den Gottesdienst und das ist mein Glaube, sondern da wird es auf einmal ganz schön, da geht es so ums Eingemachte. Ja, der Petrus, der hat einen Text dazu geschrieben im 1. Petrusbrief und der trifft irgendwie, finde ich, einen ziemlich guten Punkt. Und zwar ging es den Christen in dieser Zeit auch ziemlich schlecht. Die wurden diskriminiert, die wurden ausgegrenzt wegen ihres Glaubens, also ein Leid, was man theoretisch verhindern könnte, indem man nur seinen Glauben abschwört. Etwas, was wir hier in Deutschland überhaupt kein Problem damit haben, mit diesem Thema. Aber die wurden vor Gericht gezogen, die hatten richtige krasse Nachteile. Denen wurden Dinge weggenommen und die haben eben viel Leid erlebt. Und der Petrus, der schreibt eben an die und der Petrus ist eben nicht mehr so ein bisschen in den ganzen Evangelien könnte man immer so denken über Petrus, der hat immer so eine große Klappe, der ist immer ganz vorne, der sagt immer, ach komm, jetzt hab dich nicht so, hast du ein bisschen Leid, ist doch gut, dann wächst du deinem Glauben und so. Sondern Petrus ist jetzt ein bisschen älter, hat selber, glaube ich, schon viel Lebenserfahrung, als er diesen Brief schreibt und er hat eben auch viel Leid auch erlebt. Und genau eben mit diesem Hintergrund schreibt er eben an diese Christen eben mit so einem liebevollen, ermutigenden Blick. Und da können wir zusammen lesen. Im 1. Petrus 1, 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewahren. Also der Anfang, Vers 1 bis 4, das hört sich doch ganz, ganz nett an. Sichere Hoffnung. Und dann auf einmal geht es so ans Eingemachte. Dann schreibt er so, man hat Grund, sich zu freuen. Auch gerade vielleicht, wenn man so in schwierige Zeiten kommt. Und dann hat man vielleicht auch darin gerade, kann man vielleicht darin so ein bisschen wachsen. Aber das ist das ist eigentlich gar nicht, was der Petrus meint. Petrus meint, dass man in dieser Hoffnung zu Jesus, dass man da wächst, dass nicht das Leid an sich eine Chance ist zu wachsen, sondern dass die Hoffnung auf Jesus und das, was Jesus gemacht hat, dass das die eigentliche Freude ist und der eigentliche Grund zu wachsen. Ich habe eine Behauptung aufgestellt. Danke. Und zwar, Leiden ist sinnlos. Das Leiden an sich, wenn du Leid erlebst, dann hat das in erster Linie keinen Sinn. Es ist unnötig, es kann einfach auch zwecklos sein. Wieso sollte ein geliebter Mensch sterben, damit ich geistlich wachsen kann? Ich finde, das wäre ein sehr verschobenes Denken und ich glaube, das meint auch der Petrus gar nicht. Sondern der eigentliche Grund des Wachsens und der Freude. Er ist diese lebendige Hoffnung, von der Petrus schreibt. Jetzt ist auch so ein bisschen so die Frage, ja, warum gibt es Leid denn überhaupt in dieser Welt? Warum sind wir denn in so einem Spannungsfeld? Warum gehört Leid zu unserem Leben? Warum ist es so? Auf der einen Seite gibt es eben diesen Gott des Lichts und der Liebe, und dann auf der anderen Seite gibt es eben das Leid und die Dunkelheit, und so wie es David auch beschreibt, ja, wo er durch so ein Tal des Todesschatten durchläuft, wo so dunkle Wolken aufziehen. Warum steht es nebeneinander? Und ich habe, glaube ich, vor einem Jahr auch schon ähnlich über das Thema gepredigt, und da habe ich das gleiche Bild auch mitgebracht. Ja, das Bild der zwei Bäume. Ja, es sind ein bisschen mehr Bäume als zwei, aber es sind auf alle Fälle zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist eben quasi dieser Baum der Erkenntnis. Ganz am Anfang der Bibel, da wird eben von diesem Baum des Lebens, vom Baum der Erkenntnis gesprochen. Ja, es ist so ein Zeitalter, wo es kein Leid gibt, wo es keinen Schmerz gibt, wo es keinen Tod gibt. Und dann eben auf der anderen Seite, ganz am Ende der Bibel, die Offenbarung. Da ist wieder von dem Baum die Rede. Da war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine. Die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird kein Fluch mehr geben. Ja, und wir Menschen, also das Foto habe ich einfach so zufällig, habe ich gedacht, oh, das ist voll toll, hier die zwei Bäume. Aber da sitzen noch zwei Menschen auf der Bank. Das passt eigentlich ganz gut. Und wir Menschen, wir sind eben so mittendrin bei diesem Zeitalter. Und jetzt so die Frage, warum sind wir denn in dieser Zeit, wo es eben dieses Leid gibt? Ja, und ihr kennt die Geschichte von Adam, Eva, dem Baum und der Schlange, wo sich der Mensch entscheidet, ach, ich will mein eigener Gott sein. Gott, ich brauche dich nicht, ich will selber entscheiden. Und so hat sich der Mensch entschieden, hat sich von dem Guten, von den vielen, vielen Bäumen, die es noch gibt, hat er sich ja für diesen einen und gegen Gott entschieden. Und dadurch ist die Sünde, das heißt diese Abkehr von Gott, dieses, okay, ich will raus aus deinem Garten, dafür hat sich der Mensch entschieden. Und so kann sich der Mensch für gute Dinge entscheiden. Selbst wenn er kein Christ ist, kann er sich für gute, schöne, göttliche Dinge entscheiden. Aber die Dinge, die kaputt machen, die geschehen so schnell, so automatisch. Und so ist ja auch die Frage, der Mensch hat auch immer schnell die Frage, wer ist denn jetzt der Schuldige? Wen kann ich jetzt anprangern für das, dass es mir schlecht geht? Und das Erste ist, dass der Mensch der Schuldige ist. Der ich bin Opfer. Mir wurde wehgetan. Andere Menschen haben mir wehgetan. Und ich habe auch schon anderen Leuten wehgetan. Das muss gar nicht immer bewusst passieren. Das geht manchmal relativ schnell. Man sagt was und hat vielleicht richtig Spaß an irgendwas und dann verletzt man andere Menschen. Das heißt, man ist Opfer und man ist auch noch Täter. Und dann macht der Mensch noch viel indirekt. Die ganzen Hungersnöte. Naja, wenn man das Ganze, ich habe mit der Inge jetzt letztens gequatscht, naja, diese 5 Unternehmen, keine Ahnung, die richtig viel Kohle haben auf der Welt, die können auch den kompletten Hunger beenden. Oder was ich, die ganze Klimakrise, da mischt der Mensch auch so ein bisschen mit rein. Was können denn sonst noch so für Ursachen sein? Ja, geistliche Anfechtung kann auch eine Ursache sein, unabhängig davon, wie stark ich glaube oder wenig ich glaube. Und das Dritte und finde ich am herausforderndsten, eine göttliche Ursache des Leids. Das finde ich irgendwie auch sehr herausfordernd. Aber zum Beispiel in Amos 3, Vers 6 steht, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Und ja, biblisch allgemein gilt, hinter jedem Leid steht Gott zumindest so, dass er es hätte verhindern können. Der Hiob, der Der wendet sich nicht an den Zufall und sagt, hey, doofer Zufall, warum ist es so passiert, warum geschieht mir Leid, sondern Hiob wendet sich an den richtigen Adressaten, er wendet sich an Gott und seine Klage geht an Gott. Und Gott ist auch die richtige Adresse, wenn ich Lob und Dank habe. Ja, die ganze Bibel ist durchzogen, auch mit diesem Thema. Im Primetime haben wir auch drüber gelesen, wie so im Alten Testament, so die ganzen Propheten, wo irgendwie, die auch schon Leid ankündigen und wo viel schief läuft auch bei den Israeliten. Und dann ist meistens noch so am Schluss noch dieser Hoffnungsschimmer, wo Gott sagt, wo Gott eben nochmal so einen Ausblick gibt. Ja, und so ist die ganze Bibel so durchzogen mit diesem Leid und mit diesem Kampf auch gegen das Leid. Und das Leid und die Dunkelheit, die gehören auch zum Leben von Jesus dazu. Jesus selber sagt in Matthäus 10, ab Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Und ein bisschen später heißt es, ja, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wenn ich sowas lese, da muss ich schon ganz schön schlucken. Jesus sagt nicht, hier auf der Welt wird, wenn du nicht glaubst, dann ist dein Kontostand schon mal ein bisschen höher und Krankheiten hast du auf keinen Fall und Unfälle passieren dir nicht und du musst nicht sterben, sondern das, was hier Jesus sagt, ist schon ganz schön heftig. Jesus verkündet kein Wohlstandsevangelium. Das heißt, Gottes Antwort auf das Leid ist, dass er nicht versprochen hat, dass es kein Leid geben wird. Aber eine Sache, die hat Gott versprochen und ich finde, die wird gut in diesem Satz zusammengefasst. Leiden und Gegenwart ist dicht zusammen. Leidenwart und die Gegenwart Gottes, die sind dicht zusammen. Und ich finde, es sind sehr spannenden Gedanken, dass gerade wenn ich Leid erlebe, dann kann ich Gott nochmal ganz besonders spüren. Mir ist da dieses Bild gekommen von Stephanus, wo er gerade umgebracht wird. Steine fliegen auf ihn und dann sieht er, dann ist er quasi wie in der Gegenwart Gottes. Er sieht, ich weiß nicht genau, wie es drinsteht, aber den Vater, den Sohn zur Rechten des Vaters sitzen oder stehend. Also auf alle Fälle sieht er in den Himmel, ist die Gegenwart Gottes ganz nah. Und Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, dass er gerade auch in seinem Leid, Paulus hat ja auch viel Leid erlebt im Gefängnis und hatte irgendeinen komischen Stachel im Fleisch, also irgendwas, was ihm so sein komplettes Leben so die ganze Zeit Leid zugefügt hat. Und da schreibt er, dass es eben ziemlich dicht beieinander ist. Ich lese vor, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbart werde. Ich finde, Paulus bringt es gut so auf den Punkt, dieses Leid und die Gegenwart Gottes, die sind irgendwie ziemlich nah beieinander. Gott begegnet uns im Leid, es ist Gottes Antwort auf das Leid, was wir hier auf der Welt erleben. Und nochmal zurück zu Petrus zu kommen, der Grund der Freude und des Wachstums, das ist die Hoffnung, ist diese lebendige Hoffnung, die wir vielleicht manchmal auch gar nicht so rausstrahlen. Eine lebendige Hoffnung, das ist nicht irgendwas, was ich zu Hause mit meiner Bibel habe, sondern das strahle ich raus, das bekommt Raum, das sehen andere Leute, diese lebendige Hoffnung. Ja, weil Jesus gelitten hat und den Tod überwunden hat, da können auch wir den Tod überwinden. Weil er wiederkommen wird, können wir uns freuen und ja nicht im jetzigen Leid gefangen sein. Gott ist uns im Heiligen Geist nahe und wir sind nicht allein. Und jetzt nochmal die provokative Frage. Ja, haben wir Christen den Himmel verloren? Haben wir die Hoffnung verloren? Leben wir diese lebendige Hoffnung? Ich habe jetzt noch drei Punkte, die uns nochmal ermutigen sollen, wenn wir gerade in diesem Leid sind oder wenn wir in so einer Phase sind oder auch schon davor, dass wir schon wissen oder was uns vielleicht dabei helfen kann. Ja, das Erste ist dranbleiben. Ja, selbst an Gott dranbleiben, wenn ich in diesem dunklen Tal bin, so wie David, der trotzdem irgendwie an Gott dranbleibt, auch wenn es richtig hart ist, ihm unsere Fragen, unsere Klagen bringen. Ja, der Psalmist schreibt im Psalm 44, warum schläfst du? Werde wach. Ja, der fühlt sich komplett alleine gelassen und er fühlt sich von Gott völlig verlassen und er sagt, Gott, wach auf, ich brauche dich. Oder Habakuk, wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schrei ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Ja, und der zweite Punkt ist die Hingabe. Ich habe diese Woche Jakobus gelesen. Jakobus war ja Halbbruder oder Bruder? Nee, Halbbruder, ne? Ja, genau. Da hat er einen. Egal. Auf alle Fälle war es ein Halbbruder, ja, sonst ist es schwierig. Genau. Und zwar schreibt der Jakobus ganz am Anfang zu den Leuten, zu seinen Adressaten, schreibt er, unser Herr Jesus Christus. Ja, er sagt nicht, hey, das ist mein Bruder. Das ist, oder unser Bruder, sondern er sagt, Herr Jesus Christus. Das heißt, sein Bruder ist nicht sein Bruder, sondern er ist der Herr und er ist der Diener. Ja, ist Jesus wirklich der Herr auch in meinem Leben? Gehört mein Leben wirklich ihm? Darf er damit machen, was er will? Auch wenn mir das nicht passt, dann bin ich bereit, Jesus auch dann zu folgen, wenn er mir eben Leid zumutet. Oder darf Jesus in meinem Leben nur Sahne beisteuern? Und ich finde, also ich bin jetzt gerade auch nicht in einem Leitthema drin. Mir geht's voll gut. Deswegen sind es auch für mich sehr theoretische Gedanken. Ja, jetzt bin ich mal in dieser Situation, dann ist es eben vielleicht noch gerade viel herausfordernder. Aber vielleicht dann kann ich sagen, Herr, ich will. Hilf mir, aber ich schaff's vielleicht gar nicht. Oder, Herr, ich will überhaupt gar nicht, aber bitte geh du deinen Weg trotzdem weiter mit mir. Und das Dritte, den geistlichen Kampf führen. Und da wird eben diese geistliche Waffenrüstung, die wird hier auf einmal lebendig. Hier hat sie auf einmal eine Anwendung. Ja, wir haben von diesem, von den Lenden der Wahrheit, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann kommen diese feurigen Pfeile. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wir haben das letzte Mal gehört von der Tabi, dass es eben dieses Schwert ist, eben die einzigste Angriffswaffe. Und alle anderen Dinge, das sind eigentlich Dinge, die Gott über uns sagt. Das sind Gottes Wahrheiten über mich und über seine Gerechtigkeit, auch über andere, über die ganze Welt, die ich mir tagtäglich vielleicht gerade in solchen Zeiten nochmal ganz neu bewusst machen kann. Aus Epheser 6, diese Waffenrüstung. Ja, und dabei ist zum Beispiel dieser Helm des Heils, dieser Helm des Heils ist ja auch so ein Bild für diese lebendige Hoffnung. Also ich werde zu Jesus kommen und dieser Helm ist vielleicht mir viel zu groß. Ich ziehe den vielleicht auf, so bildlich, aber ich kann es gerade überhaupt nicht glauben und der passt mir auch gar nicht. Aber Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht eben darum, an Gott dran zu bleiben. Und dann eben auch dieses Schwert zu benutzen, das Wort Gottes, eben diese Mächte und diese Gedanken, die einen immer vielleicht wieder runterziehen wollen, ja, bewusst entgegenzustehen und ja, die Wahrheiten Gottes darüber auszusprechen. Ja, ich bin am Schluss. Und jetzt ganz am Schluss, ja, will ich meinen Predigttitel nochmal ändern. Ich habe es ja Wachstum durch Leid genannt. Aber ich würde es eher anders formulieren, und zwar hoffnungsvoll Glauben im Leid. Ja, dieses Leid an sich ist sinnlos, aber aus dieser Zeit, da kann ich geistlich wachsen, da kann ich weiterkommen, aber es ist nicht das Leid, sondern es ist ja diese Hoffnung, dass ich weiß, dass ich, selbst wenn es hier auf der Welt nicht alles gut wird, dass es im Himmel so ist. So wie in Offenbarung, dass unsere Tränen abgewischt werden und dass Jesus eben das ganze Leid von uns wegnimmt. Hoffnungsvoll Glauben im Leid. Gott verspricht uns ja keine sichere Fahrt, aber eins ist, was er uns verspricht, eine sichere Ankunft. Ich möchte noch mit uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du im Leid da bist, dass er im Leid, dass dein Versprechen ist, dass da deine Gegenwart nochmal besonders sehr nah ist. Ja, und du weißt jetzt, ja, wo Leute ja, per YouTube oder hier ja gerade ja, leiden, wo sie gerade eine schwere Zeit durchmachen. Ja, und ich bitte dich, dass du mit deiner Gegenwart bei ihnen bist, dass du mit deinem Heiligen Geist ja, sie segnest, dass du ihnen die Hoffnung lebendig machst. Ja, und ich danke dir für alle, für die ja kein Leid durchmachen, was ja gerade voll der Segen ist und voll Dank ist. Und ja, ich möchte dir einfach stellvertretend für ja alle einfach hier danken. Ich danke dir, dass ja, du uns in der Hand hast. Und ich bitte dich, dass ja, wir ja dich Herr nennen, auch ja dann, wenn es uns schlecht geht, aber auch dann, wenn es uns gut geht. Amen.